Alex Thiel, was geht ab? Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser nächsten, Gruppensitzung Paartherapie. Wie geht's dir heute Abend?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's recht gut, bin ein bisschen übermüdet, aber ansonsten ist alles im grünen Bereich.
Sehr schön, das freut mich. Dann zu dir, Dominik Stampfer. Wie geht's dir? Wie läuft's?
Danke, danke. Bene, freut mich wieder hier zu sein, freut mich wieder mit dir und natürlich auch in der neuesten Gruppentherapiesitzung dabei zu sein. Mir geht es soweit, ja, ganz gut, bisschen angeschlagen, aber auf dem Weg der Besserung. Und jetzt frage ich dich zu guter Letzt, wie geht's dir? Die hört man auch ein bisschen an.
Ja.
Es wird ein hartes Stück heute mit der Stimme.
Ja, ich muss mich jetzt schon mal für alle entschuldigen, dass ich hier so rumkrächze. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Gestern Nachmittag ging es los und ich war schon in der Apotheke, habe mich versorgt mit allem. Schon viel besser, ich kann es euch sagen. Aber ja, verzeiht, dass es nicht so gewohnt ist wie sonst. Wir werden es heute trotzdem rocken und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil es irgendwie passend zum Thema ist heute auch. Also Gesundheit wird eine Rolle spielen. Was kann beim Disc Golf passieren und so weiter. Deswegen, ja, passt alles, würde ich sagen. Und dann lasst uns nicht lange hier mit diesen Kleinigkeiten aufhalten, sondern ja, herzlich willkommen euch allen da draußen. Schön, dass ihr uns zuhört. Herzlich willkommen zur dritten Gruppensitzung von Paartherapie. Und ja, los geht's. Alex, wer bist du? Was machst du und warum bist du heute hier? Vielleicht kannst du dich einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen.
Ja, natürlich. Es würden wir die allerwenigsten kennen, vor allem in Deutschland. Aber ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Alex Thiel. Ich lebe im Raum Graz in Österreich, bin gelernter Physiotherapeut, habe vor ein paar Monaten mein Masterstudium in muskuloskeletaler Physiotherapie abgeschlossen und habe viele verschiedene Sportarten in meinem Leben ausprobiert. Über leistungsmäßig Fußball, dann leistungsmäßig Ultimate Frisbee, dann nach einem Kreuzbandriss aber zu Disc Golf gekommen. Und ja, ich selbst habe nie das Zeug dazu gehabt, dort professionell zu spielen. Ich mache das mehr als Hobby, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Aber habe irgendwie meine Expertise als Physiotherapeut in den Sport reinbringen können und war dann einfach vor allem auch für das österreichische Nationalteam jetzt ein paar Mal tätig. Hoffe, dass ich heuer nach Tallinn wieder mitfliegen kann. Das ist noch ein bisschen am Aushandeln mit dem Verband. Aber es schaut eigentlich ganz gut aus. Und das ist eigentlich so meine Hauptarbeit. Also Stimmprobleme sind jetzt nicht mein Steckenpferd, aber ich versuche.
Cut, cut, cut,
Vielleicht. Mal schauen, was wir noch besprechen können.
Ja, sehr schön. Alex, es freut mich auch ungeheim, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir beide haben uns ja unter bestimmten Umständen kennengelernt. So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Kann man so nennen,
Und
ja.
kann man so lernen, richtig? Und als Ben und ich überlegt haben, naja, also in welche Richtung könnten wir denn hier in der Gruppensitzung noch gehen? Da stand dieses Thema Fitness, Physio und alles, was da so in diese Richtung geht, ganz, ganz schnell bei uns auf dem Zettel. Und da bist natürlich dann auch du uns sehr, sehr schnell eingefallen. Und deshalb, wie gesagt, freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist. Auch vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Und meine allererste Frage wäre tatsächlich an dich. Du hast es gerade angeschnitten, du kommst ohnehin schon aus dem Sportbereich, aber wie bist du konkret zum Disc Golf gekommen? Weil Fußball ist ja schon so ein bestimmter Sport. Jetzt hast du auch schon gesagt, du warst verletzt, aber was hat dich dann schlussendlich zum Disc Golf gebracht?
Ja, was hat mich zum Disc Golf gebracht? Das war so, ich habe, wie gesagt, leistungsmäßig Fußball gespielt und habe dann aber zum Studieren begonnen, Physiotherapie, habe dann nebenbei noch weiterhin Fußball gespielt, habe mir sozusagen mein Studium damit finanziert und habe dann aber zum Ende vom Studium nicht mehr so wirklich Lust gehabt auf Fußball. Das war dann eher mehr nur mal so wie Arbeit für mich und habe nicht mehr so viel Freude dran empfunden. Und es hat sich dann ziemlich gut gepasst. Ich habe mit meiner Freundin ein Auslandssemester gemacht, ein Erasmus-Semester im Studium. Und wir sind nach Finnland geflogen. Und jetzt, ihr denkt jetzt sicher, ja, der hat sicher Disc Golf gespielt. Ich habe keine einzige Runde Disc Golf in Finnland gespielt. Das tut mir bis heute
Okay.
noch so weh. Aber
Krass.
ich hab's irgendwie gesehen und kennengelernt. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mit Fußball aufgehört und habe ein neues Hobby gesucht. Und bei uns in Graz, wir haben einen Hausberg, den Schöckl. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt oder mal oben wart. Und da steht ein 18 Bahnen ein Disc Golf Parcours. Und ich bin dort ganz oft wandern gegangen und spazieren gegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, was stehen da für Körbe rum? Das kann ja, das muss ja irgendwas, was Cooles sein, wo immer die Leute spielen sehen, und dann habe ich das ausprobiert und bin dann ein bisschen hängen geblieben bei Disc Golf. Nur zu dem Zeitpunkt war mir Disc Golf als Einzelsportart nicht interessant genug. Deswegen bin ich nochmal Richtung Ultimate Frisbee geswitcht. Das, weil ich irgendwie so ein Teamspieler immer war. Und ja, nach dem Kreuzbandriss, wo das nicht mehr so gut möglich war, leistungsmäßig, bin ich dann wieder zurückgegangen Richtung Disc Golf, weil ich das einfach mit dem Knie viel besser ausführen konnte und kann.
Ja. Kannst du das zeitlich noch einordnen? Wann war das ungefähr? Ich nehme mal stark an, das war alles vor der Corona-Pandemie auch, oder?
Alles vor der Corona-Pandemie, genau. Ja. Es war, ich glaube, 2015, 16 die erste Discgolf-Scheibe geworfen, dann aber Ultimate Frisbee angefangen. 2018 war der Kreuzbandriss, bis 2020 habe ich dann aber noch gespielt. Teilweise auch so ein bisschen im Nationalteam und so, aber das war dann schon recht schwierig. Und dann, wie die Corona-Pandemie gekommen ist und eigentlich Ultimate Frisbee keine Zukunft hatte in dem Moment, also es waren ja alle Turniere abgesagt und so weiter, bin ich dann wieder Richtung Disc Golf umgeswitcht. Ich schätze, das wird dann 2019, habe ich glaube mein erstes Turnier gespielt, ein regionales da in Graz. Genau, dort war dann der Umstieg wieder.
Okay, cool.
Ja. Aber was ich noch dazu sagen wollte, von vorhin, schön, dass ich euch in Erinnerung geblieben bin. Also als Konrad steht das.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube eigentlich, dass viele dich doch kennen, nur nicht wissen, wer du bist. Ja. Die Story vom Domi ist ja bekannt.
Das stimmt.
Und wir haben die EM damals schon auch relativ, ja, deutlich bespielt mit dem Ganzen. Also ich glaube, dass du derjenige bist, der den Domi wieder zum Spielen gebracht hat, kann man hier schon nochmal sagen.
Auf jeden Fall.
Und daher kennen dich vielleicht wenigstens, wenn sie dich nicht persönlich kennen. Sie haben schon mal von dir gehört.
Sie wissen, ich habe irgendwas mit dieser -9-Runde zu tun, oder?
Richtig, richtig. Du hattest damals im wahrsten Sinne des Wortes deine Finger im Spiel bei dieser Runde. Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, welche Runde das war, aber ich glaube, das müsste die dritte Runde gewesen sein, die damals dann auch so gut war. Und du hast mich an dem Morgen quasi, an dem Vormittag noch physisch so hingerichtet, dass ich die Runde spielen konnte und nicht DNF machen musste, weil ich Rückenprobleme hatte. Und weil ich mitbekommen habe, und also was heißt mitbekommen, es war nicht zu übersehen, dass das Team Österreich eine Füße dabei hat, haben wir da mal so ein bisschen nachgehakt, naja, also könnte das Team Deutschland auch mal Ansprüche erheben und könnte man da nicht irgendwas machen? Und so sind wir damals auch in Kontakt gekommen und da bin ich dir tatsächlich auch bis heute dankbar, dass es damals so gut geklappt hat und ich das Turnier weiterspielen konnte. Mhm. Und ich sag mal so, ich hätte dich die letzten Wochen auch einige Male gebraucht, aber dazu später vielleicht mehr.
Okay. Aber mich würde gleich interessieren, sozusagen als Gegenfrage, hat sich dann schon was verändert bei euch in Deutschland von der Physiosituation?
Ich kürze es mal ab und sage einfach nein.
Okay.
Hat sich jetzt konkret nichts geändert, zumindest nicht, dass ich jetzt schon was wüsste. In der Tat hat sich, wie soll ich sagen, es ist damals natürlich klar geworden, dass, hey, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache, wenn du als großes Team jemand Eigenes dabei hast. Das ist sehr, sehr positiv in vielerlei Aspekte. Und da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, was für positive Aspekte das Ganze mit sich bringt. Und deshalb startet es natürlich zur Debatte, beziehungsweise wird vielleicht auch noch diskutiert. Ich meine, ich bin nicht im Orga-Team von der Europameisterschaft oder von unserem Nationalkader. Deshalb kann ich da jetzt nicht ganz genau sagen, was da Stand der Dinge ist. Ich weiß schon, dass es angesprochen wurde, ob das denn ganz gut wäre, jemanden dabei zu haben. Und da war der Tenor natürlich, ja, natürlich wäre das gut. Aber ob wir jetzt schon für die diesjährige Europameisterschaft jemanden haben werden, kann ich nicht beantworten. Aktuell ist der Stand der, dass ich von niemanden weiß. Deshalb habe ich jetzt mal schnell mit Nein geantwortet. Ja. Aber es ist ja noch mal ein Moment hin. Und ich schätze mal, dass auch im Laufe der nächsten 2-3 Wochen da auch nochmal ein größeres Update kommt, was das Nationalteam in Europa für die Europameisterschaft anbelangt von Deutschland. Und da wird vielleicht dann auch nochmal drüber gesprochen. Aber ansonsten ist vielleicht dann Österreich weiterhin eins der wenigen Länder, die ihren eigenen Physio haben.
Ja. Was ja vielleicht auch damit zu tun hat, dass man mit dir ja die glückliche Situation hat, dass du sowohl mit dem Sport zu tun hast, als auch mit dem Metier der Physiotherapie. Ja. Und es wäre so ein bisschen die erste Frage, die mir noch so einfällt, so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Physiotherapeuten mitnehmen wollen oder eine Physiotherapeutin mitnehmen wollen würden, denkst du, es bräuchte eine Vorbildung oder wäre es gut, weil es vielleicht speziell Bewegungen oder Partien sind, die speziell beanspruchen, oder würdest du sagen, das ist völlig egal, das kann jeder meiner Kollegen oder Kolleginnen genauso gut?
Es kommt ein bisschen aufs Aufgabengebiet drauf an und welche Tätigkeiten ihr von euren Physios sozusagen dann erwartet. Also es ist schon immer ein bisschen unterschiedlich, welche Aufgaben da gemacht werden. Ich habe das immer so mit dem österreichischen Verband ausgemacht, dass ich nicht nur dazu da bin, um Leute nach dem Spiel zu massieren, sondern dass ich eine Vorbereitung mache, ein gemeinsames Aufwärmen, eine Art Teambuilding. Dann schaut man, dass man jeden auch mental in die richtige Situation bringt, dann für die Runde bereit zu sein. Und danach tue ich mir schon individuell anschauen, was die Leute brauchen. Aber ich habe auch gerne auch gemeinsame Cooldowns oder so gemacht. Also das war mir wichtig als Physiotherapeut, jetzt nicht nur sozusagen der Masseur nach der Runde zu sein, sondern Ansprechpartner für alle Fragen, die irgendwas mit dem Körper zu tun haben, und aber auch derjenige, der das Team irgendwie vorbereiten kann auf die Runden. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, der da ist, auch wenn es ein Einzelsport ist. Das hat es, glaube ich, schon ein gutes Gefühl, oder ich habe gute Rückmeldungen gekriegt, wenn man als Team Austria dann in der Früh ein gemeinsames Aufwärmen gemacht hat. Absolut. Oder wir ein paar Spielchen gespielt haben. Weißt? Und das, ich glaube, sowas ist einfach wichtig, auch in einem Sport wie Disc Golf. Und deswegen glaube ich, dass es schon, um auf die Frage zurückzukommen, verschiedene Physios diese Fähigkeit haben und das ausüben können. Aber es hat natürlich einen Vorteil, wenn man diese Sportart zumindest ein, zweimal ausprobiert hat, um zu wissen, welche Bewegungen das sind. Weil ein Rückhandwurf im Disc Golf ist schon eine sehr, sehr eigene Bewegung, eine sehr komplexe Bewegung. Obwohl, ich meine, da werden wir noch ein bisschen drüber reden, vermehrte Verletzungen eher beim Vorhandwurf vorkommen. Und das kann man noch etwas mehr vergleichen mit einem Ballwurf aus anderen Sportarten. Also das sind vielleicht Physiotherapeuten, die mit Handballspielern zu tun haben. Normalerweise haben die da auch schon sehr gutes Vorwissen dazu.
Kam diese Idee, da ein ganzheitliches Konzept anzubieten, dann auch tatsächlich direkt von dir, oder war das so ein bisschen auch die Anforderung an dich oder an die Position des Physiotrainers im österreichischen Nationalteam?
Nein, das war so ein bisschen meine Anforderung, weil meistens, wenn man als Physiotherapeut von Teams oder Verbänden angeschrieben wird, gibt es so eine Minimalanforderung, und das ist meistens einfach nur Spieler vorbereiten im Sinne von tapen und Spieler nachbereiten im Sinne von massieren. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht mit anderen Sportarten, mit anderen kleinen Teams, und das ist mir, also vielleicht passt es für andere Personen, für mich hat es einfach nicht gepasst. Für mich war das einfach zu langweilig und ich wusste, ich kann einfach mehr machen mit den Personen. Und ich habe irgendwie dann bin ich auch schon im Ultimate Frisbee ein bisschen als Physiotherapeut tätig gewesen, war auf U24 WM und so mit. Und das war dann für mich ganz cool, weil da warst du dann eine ganze Woche dort. Und wenn dann jemand verletzt war und du hast aber gewusst, okay, der hat das Potenzial, dass er nach 3 Tagen wieder fit werden könnte, dann habe ich mit dem einfach am Tag 2, 3 Einzeltrainingseinheiten gemacht, während die anderen Spiele gehabt haben oder so. Mhm. Und dann habe ich fast schon eine Rolle eines Athletiktrainers ein bisschen eingenommen, und das hat sich dann so ein bisschen verschwommen, meine Tätigkeiten. Aber das habe ich viel interessanter gefunden, als wie was die am Abend alle Leute zu massieren. Und und deswegen habe ich gesagt, ich finde das so positiv und so einen guten Ansatz, meiner Meinung nach. Und das habe ich dann auch so dem Disco-Verband vorgeschlagen, und das ist recht gut angekommen, ja.
Also ich glaube, das ist auch genau das, was ich vorhin meinte. Es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was da das Team Österreich vor Ort auch gemacht hat. Und du hast es selbst gesagt mit Warm-ups und so weiter. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ihr da in Tschechien in Kunderpiste da in einem runden Kreis standet und du mittendrin oder an der Seite und versuchst die Leute dann da einfach auch nochmal in die Übung einzuweisen. Und wenn das ganze Team da natürlich zusammensteht und sich unter Anweisung wahrmacht, hat es schon einen sehr starken Eindruck. Und das hat, glaube ich, auch dem österreichischen Team sicherlich verholfen, da ein paar Plätze nach vorne zu klettern. Und das ist, finde ich, eine Art und Weise, ja, wie man sich als Team da einfach extrem gut verbessern kann. Und da hast du sicherlich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt und finde ich auch super, das dann genau so ganzheitlich anzugehen, anstatt nur zu sagen, ja klar, ich knete euch ein bisschen durch und trage noch die Wasserflaschen hinterher. Nee, das, ich glaube, die Zeiten sind rum heutzutage im Sport.
Ja. Würde ich genauso sehen, ja, genau.
Und würdest du dann sagen, dass gerade dieser vorbereitende Aspekt auch noch mehr ist, als man startet gemeinsam in die Runde, also dass es auch physisch einen Unterschied macht, ob man das professionell angeleitet auf die Runde hin macht oder ob man es, wie man es überall anders sieht, ja, man macht es mal schnell, 5 Minuten so ein bisschen halbherziges Stretchen und Aufwärmen und dann fängt man eh an zu werfen. Also wo würdest du sagen, ist da der große Unterschied, rein physisch?
Rein physisch gesehen. Aufwärmen per se hat ja sozusagen in der Idee des Aufwärmens verschiedene Aufgaben. Also es soll ja erstens, wie du schon gesagt hast, leistungsoptimierend sein. Man soll vorbereitet sein auf das, was kommt. Und was sie immer mehr jetzt auch aufgetan hat, es soll irgendwie Verletzungen, also es soll präventiv gegenüber Verletzungen sein. Aber jetzt gehen wir mal ein auf die Leistungsoptimierung. Und da weiß man schon in der Literatur, dass ein Aufwärmen sehr, sehr wichtig ist für die Leistungsoptimierung und dass es schon bestimmte Bausteine des Aufwärmens gibt, die deine Leistung optimieren können. Also was schon recht gut bekannt ist, ist das Thema Dehnen. Das statische Dehnen vor einer Bewegung, wie es im Disc Golf ist, wo eher mehr Explosivkraft, Schnellkraft oder diese Attribute gefordert sind, ist ein statisches Dehnen negativ. Also du verlierst an Leistung, das macht dich nicht besser, das macht dich nur schlechter. Dagegen ist ein dynamisches Dehnen wahrscheinlich leistungsoptimierend. Und so gibt es halt verschiedene Bausteine, die man schon anwenden sollte. Und wie du sagst, ich würde schon sagen, dass ein gewisses Aufwärmprogramm eine gewisse Länge haben sollte. Ich spreche jetzt beim Disc Golf von 10 bis 15 Minuten. Das sollte auf alle Fälle sein und auch gewisse Inhalte drinnen haben sollte. Mhm. Was halt für einen immer wichtig ist, da muss ich ein bisschen auf die psychische Ebene jetzt gehen, ist einfach, dass es wie ein Ritual für alle ist. Aber wahrscheinlich wäre das eher Folgefrage von dir jetzt geworden.
Ja.
Genau, aber dann rede ich mal das Physische weiter.
Nee, mach beides. Also ist wunderbar. Wenn wir beides abhaken, perfekt.
Nein, also wie gesagt, dynamische Dehnungen sind super, sowohl vom ganzen Wurfarm als auch vom Rumpf ganz, ganz wichtig. Auch der Unterkörper, Hüfte soll da stark einfach inkludiert sein. Das würde ich dann so Mobilisationsübungen dazu nennen und auch, ich sage jetzt mal, leichte Kräftigungen, einfach zur Muskulaturaktivierung. Das war es mal. Das nennen sie so neuromuskuläre Aufwärmprogramme, so nennt sie das, wo einfach die Nervenfasern, die zu den Muskeln gehen, die motorischen Endplatten einfach gereizt werden, stimuliert werden, um einfach dann besser vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Genau.
Okay.
Kannst du?
Dann gehen wir weg. Also, sorry, Domi, bitte.
Ich wollte jetzt nochmal ganz spezifisch zum Aufwärmprogramm eine Frage stellen, außer du hattest da jetzt ohnehin schon was in die Richtung geplant.
Bitte.
Ja. Kannst du so ein, ich weiß, ist natürlich jetzt in einem Audio-Podcast sehr, sehr schwierig, aber kannst du mal ganz grob skizzieren, wie denn so eine ideale oder wie ein ideales Aufwärmprogramm für Disc Golfer ausschaut? Ich meine, du hast es gerade gesagt, statische Übungen sind nicht so ideal, es braucht eher dynamische Übungen. Mhm. Aber was heißt es jetzt konkret? Und du musst jetzt natürlich nicht die einzelne Übung beschreiben, aber auch so in die Richtung, also sind das jetzt Liegestützen, die man machen soll oder ist es eine abgeänderte Kniebeuge, die man macht? Wie lange dauert sowas? Und was ist vielleicht auch so das perfekte Timing, also wie weit vor der Runde sollte sowas gemacht werden?
Zum Inhalt sage ich jetzt mal, das perfekte Disc Golf Übungsprogramm ist schwer zu sagen, weil das ist auf theoretischer Basis. Also ihr kennt es natürlich, Disc Golf Strong aus den USA, werden vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Der macht schon ganz gute Sachen, das ist auch vieles davon frei zugänglich. Also da kann man sich viele Sachen abschauen. Und ansonsten ist es so, dass ich ja im Zuge meines Masterstudiums habe eine Studie durchgeführt mit einem eigens entwickelten Aufwärmprogramm für Discgolf-Spieler und Spielerinnen und habe geschaut, wie sich das auswirkt auf die Verletzungsprävention. Das hat jetzt nichts mit der Leistungsoptimierung zu tun gehabt, aber mit der Verletzungsprävention. Und da habe ich halt versucht, aus anderen Sportarten diese ganzen Inhalte, vor allem aus Baseball und Handball, reinzubringen. Das heißt, da waren Übungen dabei, wo du einfach den Wurf also die Bewegung, die du nachher brauchst, sukzessive steigerst. Das wäre im Disc Golf mit einem Handtuch zum Beispiel oder mit einem Flight Towel, was man immer da hat, am Backhandwurf zuerst ganz locker durchführen, immer weiter steigern von der Belastung her. Zuerst also im Stehen, danach mit einem Anlauf und das Gleiche machst du mit dem Vorhandwurf. Und danach einfach durchbewegen von Schulter, Ellbogen, Hüftkreisen. Liegestütz, hast du gefragt, würde ich jetzt nicht machen, ist ein bisschen zu anstrengend, aber kann auch vorkommen in einem Aufwärmprogramm, ist individuell, aber schon leichte Stützvarianten mit viel Oberkörperrotation, weil das einfach ein Riesenpunkt ist im Disc Golf. Viel Oberkörperaufrichtung, Rotation, Hüftbeweglichkeit und natürlich dann Richtung Schulter und Arm. Und das soll sich immer steigern. Das heißt, du fängst an mit ganz lockeren Schulterkreisen, Kopfkreisen, Ellbogenkreisen, alles was ganz locker ist. Dann machst du das einmal in einer Kniebeugenposition, wo du sagst, du drehst den Oberkörper auf, dann machst du es in einer Stützposition und du wirst immer ein bisschen anstrengender, bis du zum Schluss in die Wurfvorbereitung kommst. Und dann hätte ich gesagt, kommen eh schon die wie soll ich sagen, das, was eh jeder Discgolfer und jede Discgolferin macht, die Probewürfe. Vom Putten angefangen, über kurze Approaches, über vielleicht dann nochmal ein paar Drives raushauen. Und dann ist man eigentlich ready für die Runde. Und mein Vorschlag ist da so, das körperliche Aufwärmen 10, 15 Minuten, dann braucht jeder wahrscheinlich auch nochmal 10 Minuten für sich, fürs Putten oder 15 Minuten mit Drives und Approaches. Und dann kommt man vielleicht auf zwischen 20 und 30 Minuten, das ist dann individuell. Also wird für mich jetzt eine Rundenvorbereitung jetzt vor allem beim Turnier ausschauen, ja?
Ja, klar, klar. Ich meine, ich glaube, wir wissen es alle oder haben das alle schon beobachtet oder vielleicht auch schon selbst erlebt, dass man sich eben nicht so sehr aufwärmt für eine Runde. Und jeder, der das schon mal gemacht hat und dann noch recht kühl am ersten Abwurf stand, hat spätestens dann realisiert, naja, also das war jetzt vielleicht doch nicht so das Beste, was ich da gemacht habe. Und sollte ich mir eher mal für die Zukunft besser vornehmen. Aber das hört sich nach einer runden Sache an. Das ist sehr, sehr schön.
Also das können wir vielleicht einwerfen. Wie du gesagt hast, wenn man jetzt, ich glaube, ein großes Ding ist, wenn man jetzt lange Disc Golf spielt, dann ist ja der Bewegungsablauf abgespeichert. Das ist ja nicht so, dass du das verlernst. Das heißt, auch wenn du kalt bist, solltest du einen guten Wurf zusammenbringen. Allerdings ist schon so, dass wenn du einfach vorbereitet bist und schon ein paar Mal den Wurf jetzt sukzessive aufgebaut hast, die Belastung gesteigert hast, dass du dann wahrscheinlich einfach eine bessere Leistung bei diesen ersten Würfen gleich einmal generieren kannst. Und das ist ja das Hauptthema, was du beim Turnier haben willst. Und weil wir zuerst ein bisschen über die Psyche geredet haben oder ganz, ganz kurz angeschnitten haben, das ist halt ein Riesenpunkt. Das muss man schon sagen. Also körperlich sind die meisten von uns dann schon bereit, nach dem Putten und Einwerfen eigentlich zu spielen. Aber psychisch macht es einfach ganz einen großen Effekt, wenn man immer so sein Ritual mit den gleichen Übungen, den gleichen Ablauf immer wieder durchgeht und sich so in seinen Fokus, in seine Zone ein bisschen reinkommt. Also das weiß man, das hat einfach, und wenn wir uns jetzt die Profis, die Pro Tour in den USA anschauen, ich glaube, da sind viele Spieler, auch wenn sie wenn sie leicht unterschiedliche Wurftechniken haben, leicht unterschiedliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die besten Spieler sind die einfach mental am stärksten sind und das und wissen, was sie tun und in ihre Würfe vertrauen können. Und das kann man mit so einem Aufwärmprogramm sehr gut stärken vor einer Runde.
Das, glaube ich, ist ein sehr
wichtiger Aspekt.
Voll. Und würdest du sagen, diese Ritualisierung beginnt eigentlich im Training? Also ist das was man immer machen sollte, bevor man Disc Golf spielt? Oder würdest du sagen, das braucht man jetzt nicht vor jeder Trainingssession machen, sondern wichtig ist, du hast deine Turnierroutine vielleicht. Gibt es da einen Unterschied oder wie würdest du das beurteilen?
Also ich würde das so beurteilen, je öfter du das Ritual durchführst, desto gefestigter ist es. Also desto leichter kannst du auch in diesen Zustand des Fokus reinkommen. Wenn du jetzt jemand bist, der jedes Wochenende ein Turnier spielt, vielleicht reicht das aus. Aber wenn du jemand bist wie ich, der jetzt gerade mit Kind 2, 3 Turniere im Jahr irgendwie noch über die Runden bringt, dann müsstest du schauen, dass du das irgendwo anders einfach immer wieder üben kannst. Und das bietet sich natürlich im Training super an, ja.
Ja, voll. Also das war eher eine rhetorische Frage, aber ich wollte es gerne von dir nochmal gehört haben. Weil, also ich erinnere mich an so die Zeiten, in denen ich wirklich viel Turniere gespielt habe und das gerade Thema Aufwärmen, Rituale einfach ein krass wichtiger Punkt war. Und gerade so in den Jahren 2018 und 19, wo ich auch am meisten Disc Golf gespielt habe, da war das voll drin. Da war das Aufwärmen immer gleich, die Übungen waren ein bisschen darauf abgestimmt, so kam so ein bisschen aus dem Vorbild vom Surfen damals, die das ja genauso machen, vom Kopf bis zum Fuß und dann geht's in die Bewegungen rein, eher leicht und so. So habe ich das damals auch gemacht und eigentlich schade und dumm, dass ich das so ein bisschen verloren habe, jetzt so in die letzten Jahre rein, weil es einfach für mich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, für alle, die das gerade suchen, ist das ein krass wichtiger Tipp. So, dieses Ritual vor, egal was man macht, egal ob Turnier oder Trainingsrunde oder ob es nur Driving ist, zu machen.
Ja, absolut. Und eben dieses Ritual ist komplett unterschiedlich, gell? Also ich habe jetzt dieses Übungsprogramm da entwickelt, das ist ein blödes Wort, habe ich mir ausgedacht, diese Übungen für diese Studie, die ich durchgeführt habe. Und das waren, glaube ich, 10 oder 11 Übungen. Und dann habe ich danach aber eine Umfrage noch gemacht von den Personen, die dieses Übungsprogramm ausgeführt haben, ob sie es komplett übernehmen würden. Und die meisten haben gesagt, sie würden es nicht komplett übernehmen, aber Teile davon. Und das zeigt ja schon wieder, wie individuell das ist. Und jeder nimmt sich was anderes raus. Und deswegen, da kann jeder von seiner Vorerfahrung, wenn du sagst, aus dem Surfen hast du das raus, finde ich das voll geil. Also voll, hätte ich nicht dran gedacht. Aber wenn das für dich einfach richtig gut gepasst hat, dann ist das genau das, was du erzielen willst. Ja.
Gibt es diese Vorlage, von der du gesprochen hast, online einzusehen?
Prinzipiell liegt die nur bei mir auf dem Computer derzeit, in meiner Masterthesis. Aber es ist so, dass ich eigentlich versuche, diese Studie gerade zu publizieren in einem wissenschaftlichen Magazin. Ist halt dann natürlich englischsprachig und hat dann als Supplement irgendwo im Anhang dieses Übungsprogramm dabei. Aber da könnte man dann schon schauen oder man kann ja auch natürlich mich kontaktieren, wenn jemand diese Folge hört und sie dann interessiert ist, dann kann ich das natürlich auch ausschicken. Solange das nicht weitergegeben wird an Dritte, aber das ist natürlich möglich. Da kann man sich mal ein bisschen einen Überblick dafür verschaffen. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen angelehnt an Programme aus Handball, Baseball und auch an Disc Golf Strong ein bisschen.
Gibt es denn jetzt, also erstmal danke dafür und wenn das natürlich jetzt auch noch gar nicht offiziell publiziert ist in irgendeinem Journal oder sonst wo, dann klar ist das natürlich ein bisschen schwierig da ranzukommen, aber da drücke ich auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass da die Veröffentlichung klappt. Das ist, glaube ich, immer eine coole Sache.
Wäre Wahnsinn, man muss sagen, ist die erste Versuchsstudie zu Disc Golf weltweit. Richtig. Das wäre halt einmal cool, da irgendwelche Daten aufs Papier zu bringen und schauen, wie wir unseren Sport da weiterbringen. Ich glaube, das geht viel in die Richtung, dass wir es professionalisieren, wo wir alle hinwollen, vor allem in Europa auch, oder? Das
natürlich. Cool. Natürlich, weil ich würde mal sagen, dass hunderte, wahrscheinlich tausende Leute schon irgendwas gegoogelt haben und Vorbereitung oder physische Vorbereitung, Aufwärmen, Disc Golf oder sonst was. Und klar, da kommt man natürlich auch Richtung Disc Golf Strong. Du hast gesagt, das hat alles auch seine Berechtigung. Aber das dann nochmal so zu belegen, was öffentlich publiziert ist, ist halt schon nochmal ein anderes Statement. Mhm. Zumindest auch, wenn man sich da so ein bisschen reindenken kann und klar, es ist eine andere Sprache, es ist nochmal anders aufgearbeitet und so weiter, aber was öffentlich publiziert ist zum Thema Disc Golf physisch, das ist schon nochmal, hat nochmal einen anderen Stellenwert, auf jeden Fall.
Was ich auf jeden Fall machen kann, weil du gefragt hast, wie man zu diesem Programm kommt, ich habe das Programm auch gefilmt, habe ein Video drüber gemacht, so ein Mitmachvideo, dass die Probanden und Probandinnen da einfach mitmachen können. Das war halt noch auf privat gestellt mit einem Link auf YouTube. Aber das kann ich einfach auf öffentlich stellen. Das ist ja mein eigenes Video. Das heißt, das kann man dann schon machen. Das werde ich dann auf YouTube öffentlich stellen, dass man das dann googelt. Das heißt dann, glaube ich, Disc Golf auf ein Programm Mitmachvideo. Und dann sollte man da zumindest was finden.
Das wäre natürlich super cool. Ich glaube, da würden sich viele Leute drüber freuen.
Das glaube ich auch.
Sehr schön. Du hattest jetzt gerade auch nochmal gesagt, habe ich mich vorhin schon gefragt, aber dann sind wir in eine andere Richtung gegangen. Mhm. Du hattest gerade gesagt, du hast dich vor allem am Handball, Baseball orientiert. Mhm. Gibt es denn eine Sportart, bei der du sagen würdest, ja, das ist so die naheliegendste Sportart zum Disc Golf, was so diesen physischen Ablauf vom Werfen anbelangt. Und klar, so ein bisschen muss man da zwischen Vor- und der Rückhand unterscheiden, weil das schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber ich würde jetzt mal aus meiner Denke sagen, die Vorhand, das geht sehr, sehr stark Richtung Baseball, den Pitcher, Rückhand völlig unklar. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, das ist sehr einzigartig ohnehin, aber gibt es da trotzdem noch irgendeine andere Sportart, die da ähnlich in die Richtung geht?
Ja, wie du sagst, Rückhand ist sehr, sehr speziell. Man würde es am ehesten mit einer einhändigen Rückhand beim Tennis vergleichen, obwohl da natürlich der Hebel und auch das Gewicht mit Schläger und Ball um einiges höher ist, als die Scheibe ist, und auch Powerpoker, also Bewegung ist anders, natürlich mit Schläger als wie mit der Scheibe. Aber bei der Vorhand, wie du sagst, ist vor allem, wie du sagst, Baseball und Handball, das sind die zwei Hauptsportarten. Das Thema ist halt, dass Handball und Baseball halt viel über Kopf werfen. Und das kannst du halt mit einem Hammer, mit einem Farmer vergleichen, ja, aber wie oft kommt das vor bei uns jetzt im Disc Golf? Das muss man halt auch ein bisschen relativieren. Aber ich habe versucht, ich habe da in meiner Masterthesis habe ich eine Bilderreihe gemacht von einem Freund, der sowohl Handball als auch Disc Golf spielt. Und dem habe ich so tiefe, so Hüftwürfe, so, ich glaube Unterwürfe nennt man es, glaube ich, auch, mit dem Handball werfen lassen. Und dann einen Sidearm. Und habe die Bilder einfach nebeneinander hingestellt und verglichen. Und die sind schon sehr, sehr ähnlich von der Ausführung. Natürlich, weil er beide Sportarten auch macht, das muss man sagen. Aber da ist schon eine große biomechanische Ähnlichkeit zu finden. Und das war der Grund, warum ich mich stark an Handball angelehnt habe, von dem her. Genau. Aber wie du sagst, alles, also Vorhandwurf, das habe ich vielleicht vorher nicht dazu gesagt, das betrifft natürlich den Vorhandwurf. Was aber dabei jetzt interessant ist, wenn man sich jetzt die wenigen Studien zu Disc Golf in der Literatur, das sind genau zwei, anschaut, die haben zumindest herausgefunden, welche Wurfarten wahrscheinlich die meisten Verletzungen produzieren. Und das ist der Vorhandwurf. Das ist Vorhandwurf, vor allem Schulter und Ellbogen, die meisten Verletzungen erfahren, sind so auf Englisch heißt es Overuse Injuries, also so Überlastungsverletzungen. Und die kommen vor allem beim Vorhandwurf vor. Deswegen war mir das eigentlich sehr, sehr wichtig, das herauszuarbeiten mit Handball. Ja.
Okay, ich meine, der Hintergrund, warum ich jetzt nochmal ganz speziell in die Richtung bin, weil jetzt der Tennis auch schon gefallen ist und da kommt mir sofort der Begriff Tennisarm in den Kopf. Hat es auch irgendeine Verbindung zum Disc Golf, dieser Tennisarm? Ich muss sagen, ich kenne mich da jetzt fachspezifisch nicht aus. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was ein Tennisarm ist, aber dieser Begriff ist, glaube ich, jedem bekannt.
Ja.
Hat es auch eine Verbindung zum Disc Golf?
Die genaue Diagnose Tennisarm eher nicht. Kommt nicht so häufig vor. Also der Tennisarm beschreibt eigentlich eine schmerzhafte Überlastung an der Außenseite vom Ellbogen. Und es gibt das Pendant dazu, den Golfer-Ellbogen, und das ist einfach an der Innenseite vom Ellbogen. Mhm. Und das kommt häufiger vor. Also, aber das ist einfach eine Definitionssache.
Ja, yeah, klar.
Ein Orthopäde hat mal gesagt, okay, von meinen 10 Leuten haben 6 Golf gespielt, deswegen ist es Golfer-Ellbogen. Und ja, deswegen heißt das jetzt Golfer-Ellbogen. Und das würde man am ehesten jetzt sozusagen mal bei der Vorhand bei Disc Golf mit vergleichen. Aber sonst ist da jetzt leider von der Begrifflichkeit Dennis Ellbogen, werden wir jetzt weniger untergekommen.
Und wenn man ja weiß, dass gerade Vorhandwürfe verletzungswahrscheinlicher sind, das ist kein gutes Wort, aber es ist wahrscheinlicher, sich dabei zu verletzen. Mhm. Und wie auch gerade beim Aufwärmen haben wir das so ein bisschen außer Acht gelassen, diese Prävention der Bewegung. Würdest du sagen, Aufwärmen schützt alle davor, sich zu verletzen? Wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber es ist weniger wahrscheinlich, sich zu verletzen. Und was kann man noch machen, wenn es jetzt nicht nur das Aufwärmen ist und man gerade, also ich kenne viele, ich muss da noch ein bisschen ausführen, die deswegen auch nicht Sidearm spielen, weil sie Angst vor dieser Verletzung haben, weil es bekannt ist, dass man da, wenn es nicht so intrinsisch schon funktioniert, dass es einfach gefährlich, in Anführungszeichen, ist, Vorhand zu werfen, uns deswegen komplett rauslassen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, so aufwärmtechnisch und auch grundsätzlich, was kann man machen, damit das Thema Verletzungen bei der Vorhand keine Rolle spielt oder weniger?
Ja, genau. Also wir gehen jetzt speziell aufs Thema Vorhand ein, aber eigentlich würde es jetzt alle Wurfarten oder alle Bewegungen eigentlich sozusagen inkludieren. An und für sich gibt es in der Literatur sehr gut untersuchte Aufwärmprogramme, die meisten sind aber alle von der unteren Extremität. Das heißt, es gibt so, vielleicht sagt euch das FIFA 11 Plus was, also von der FIFA, dieses Fußballprogramm, als Aufwärmen promoted, wo Knieverletzungen deutlich reduziert werden. Also es gibt da schon einige Sachen. Es gibt aber an der oberen Extremität leider nicht wirklich viel gute Daten. Beziehungsweise gibt es Daten, aber die sind sehr, wie soll ich sagen, unterschiedlich. Es gibt Übungsprogramme, die in den einen Jahr super funktionieren und dann auch im Jahr drauf, auf einmal hat es nicht mehr funktioniert mit der Prävention. Also sehr unterschiedliche Ergebnisse. Deswegen muss man sagen, das Aufwärmen per se ist noch nicht hundertprozentig klar, ob es präventiv wirkt, also hundertprozentig präventiv wirkt. Was es aber macht, es tut die Leistung verbessern, das haben wir schon gesagt, du bist in einem besseren mentalen Zustand, du hast bessere Sicherheit in deine Aktionen und Würfe und allein das also ist schon eine Prävention für Verletzungen. Das weiß man einfach, wenn man überzeugt ist, etwas zu machen, dann ist es ein bisschen besser. Ja. Vermutlich ist es bei Discgolf-Spielern so, dass andere Mechanismen wichtiger sind und da ist vor allem der Trainingszustand da wichtiger, weil wenn man jetzt, sage ich jetzt mal professionell oder am gewissen Level Disc Golf praktiziert, dann hat man eher ein gewisses Level an Training, das man immer durchführt. Aber wenn man das nicht ganz so professionell durchführt, wie wahrscheinlich der Großteil oder Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch generell an Disc Golf Spieler und Spielerinnen, dann kann es ein Problem werden in der Belastung. Das heißt, wenn man nur als Beispiel einmal in der Woche Disc Golf trainiert und danach spielt man am Wochenende ein Turnier mit mindestens 3 bis 4 Runden. Das heißt, man hat eigentlich immer ein wöchentliches Training von 18 Runden und auf einmal muss ich die vierfache Belastung innerhalb von 2 Tagen abrufen. Und dieser Wechsel aus Belastungen ist wahrscheinlich das größere Risiko, Verletzungen zu erleiden, als ob ich mir jetzt aufwärme oder nicht. Und dann wäre halt wieder die Frage gesagt hast, was kann ich dagegen tun? Wahrscheinlich, wenn du weißt, du hast in 4 Wochen ein großes Turnier mit 4 Runden, keine Ahnung, dass du die 4 Wochen davor schaust, dass du dein Trainingspensum nach oben schraubst, dass du deinen Körper darauf vorbereitest. Und vor allem ist dort wahrscheinlich das Thema Krafttraining ein großer, großer Punkt. Das heißt, eigenes Krafttraining, nicht nur Discgolf-Runden spielen, sondern wirklich Krafttraining, Tag Pause machen und dann eine Discgolf-Runde spielen. Genau, das sind so die Hauptsachen zum Thema Prävention, ja.
Es ist schon sehr interessant. Ich meine, wenn ich jetzt bei mir so die letzten 2, 3, 4 Jahre Revue passieren lasse und ich wusste, okay, es steht jetzt ein großes Event an, Europameisterschaft zum Beispiel, klar, dann schaut man schon, dass man die 3, 4 Wochen vorher viel trainiert. Aber tatsächlich war das für mich immer so, ja gut, ich muss viel trainieren, weil ich muss ja besser werden, ich muss meine Leistung abrufen. Aber ich hatte da nie diesen präventiven Gedanken dabei. Und ich glaube, das ist aber nochmal sehr, sehr wichtig und ein gutes Learning, das da jetzt auch nochmal so ganz speziell auf das Fitness, in die Fitnessrichtung zu gehen und in die Richtung Prävention zu gehen, um zu sagen, hey, wenn ich dann danach auch noch ein zweites großes Turnier gehen will, dann muss ich auch so viel trainieren, weil sonst hält es mein Körper gar nicht aus. Ne? Genau, sonst macht der Rücken in irgendeiner Art und Weise zu. Und ich finde, das ist schon nochmal sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir haben jetzt gerade auch in Deutschland sehr, sehr viele Leute, die jetzt auch mehr internationale Turniere spielen wollen. Und da ist es einfach unabdingbar, dass man da sein Trainingspensum ein bisschen nach oben fährt und nicht nur diese großen Turniere spielt und 1, 2 Mal davor ein bisschen puttet oder so, sondern auch dann vielleicht mal die, wie du sagst, die 4 Wochen davor das Trainingpensum so hoch zu fahren, dass dann vielleicht nicht täglich, aber zumindest 4-mal die Woche für je 2, 3 Stunden trainiert wird, weil ja so eine Turnierrunde auch mindestens mal 3 Stunden geht. Genau. Das ist schon sehr, 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 sehr guter Punkt, den du gerade sprichst.
Und Bene, was du vorher angesprochen hast, dass du Leute kennst, die Angst haben, Vorhand zu spielen, die Leute kenne ich auch oder kennst du mir selber in meiner Situation jetzt. Ich glaube, ich habe meine letzte Discgolf-Runde, lass mich nicht lügen, ich glaube im März gespielt und am Donnerstag haben wir jetzt wieder ein Turnier, das heißt in 3 Tagen und auf einem Kurs am Schöckl oben, wo ich glaube ich 70% Seitarm vom Tee werfe. Und da weiß ich schon, okay, wenn ich da jetzt meine 2 Runden am Tag spiele, werde ich einfach den Ellbogen spüren Und das ist nicht deswegen, weil mein Ellbogen irgendein Problem hat, sondern weil einfach in keinster Weise auf diese Belastung vorbereitet ist. Und so ehrlich muss ich dann zu mir sein. Und ich glaube, es gibt schon Technik, also gewisse Technikaspekte, wie ein Wurf auszusehen hat, um ihn ökonomisch zu gestalten. Das hat aber auch wieder einen großen Leistungshintergrund. Aber auch natürlich, wenn ich den Wurf ökonomischer hinbringe, vor allem was den Vorhandwurf betrifft, kann ich die Belastungen auf die einzelnen Gelenke ein bisschen reduzieren bzw. gleichmäßiger verteilen. Und das ist einmal der erste Punkt, dass man ein gutes Techniktraining braucht. Und dann ist es einfach eine schrittweise Belastungssteigerung. Und das ist halt im Disc Golf ein bisschen schwierig mit sich selbst auszumachen. Weil wenn ich dann auf einmal spielen gehe, beim Hole stehe mit 120 Meter und mir denke, da könnte ich ja mit dem Sidearm vielleicht hinkommen und baller halt voll raus, dann ja, ist halt die Frage, ob das eine schrittweise Belastungssteigerung ist oder nicht. Also da muss man sehr ehrlich mit sich selber umgehen, wie man das steigert. Und das ist halt einfach auch ein Projekt, was über Wochen und Monate geht.
Da habe ich jetzt eine sehr konkrete Frage zu, weil, Alex, ich habe, wann war es, Mitte März waren die Chili Open in Lörrach. Seit dem Chili Open in Lörrach habe ich Probleme mit dem Ellenbogen gehabt. Habe deshalb eigentlich anderthalb Monate nicht wirklich gespielt, weil ich dem Ellenbogen einfach auch mal eine Ruhe geben wollte, weil ich wusste, ich habe im Februar, März sehr, sehr viel gespielt und vielleicht braucht jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und Ruhe. Habe dann angefangen, so ein bisschen, Körpergewichtstraining zu machen, um den Körper wieder so ein bisschen an Leistung zu gewöhnen. Dann ist der Rücken gekommen. Da hatte ich irgendwas im Rücken. Das heißt, ich habe in den letzten zwei Monaten jetzt wahrscheinlich dreimal eine Discgolfscheibe in der Hand gehabt für jeweils eine Stunde und habe da auch nur Putter oder Midranges geworfen. Am Mittwoch fahre ich nach Belgien auf die European Pro Tour.
Perfekt. Perfekt an, Domi. Genau das, was wir gerade besprochen haben.
Richtig, richtig. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Vor der Antwort habe ich, glaube ich, ein bisschen Angst. Du als Physio, was empfiehlst du mir jetzt? Empfiehlst du mir, den Koffer nicht zu packen und gar nicht erst hinzufahren, um vielleicht danach doch auch noch wieder ein anderes Turnier spielen zu können? Empfiehlst du mir, einfach einen riesen Fokus aufs Aufwärmen zu legen? Empfiehlst du mir, die Vorhand wegzulassen? Oder sagst du einfach, du, egal was du machst, das wird schwierig, good luck. Was wäre da jetzt so deine Empfehlung, wenn du da was aussprechen möchtest?
Ja, also es gibt viele, viele Optionen jetzt, also keine Sorge. Kommt natürlich auf deine Zielsetzung ein bisschen an oder auch drauf, wie wichtig es dieses Turnier, dieses spezielle Turnier jetzt gerade für dich ist. Wenn du sagst, das ist schon ein wichtiges Turnier für dich jetzt, oder bitte, Entschuldigung, jetzt werde ich unterbrochen, kannst du
das noch sagen? Alles gut, es war mal ein wichtiges Turnier, aber die Erwartungen sind deutlich heruntergeschraubt. Das heißt, ich will A, Spaß haben, ich will B, dabei sein und ich will nach Möglichkeit das ganze Turnier einfach ohne größere Schmerzen durchspielen. Aber wenn ich jetzt nicht Erster werde, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja, okay.
Ausnahmsweise.
Genau. Aber wenn du mit der Zielsetzung hingehst, würde ich sagen, kannst du auf alle Fälle hinfahren, würde ich da auch raten zu spielen, weil dann kannst du es wie eine Trainingseinheit sehen. Dann versuchst du einfach dieses Turnier viel über das Aufwärmen, über das, wie du das Turnier angehst, auch aus mentaler Sicht, einfach dich vorzubereiten für zukünftige Sachen, weil auch wenn du Spaß beim Spiel hast, sinkt auch dein Risiko, dass du dir weh tust, weil es dir einfach gut geht dabei. Das ist auch ein großer Punkt. Und ich würde mir einfach einen guten Gameplan zurechtlegen. Du wirst das dort nicht das erste Mal spielen, du wirst die Bahnen wahrscheinlich kennen.
Ja, tatsächlich das erste Mal.
Ja. Also das erste Mal, okay. Ja. Vielleicht vorher ein bisschen anschauen, einen guten Gameplan zurechtlegen, dass du nicht mit zu viel überraschenden Würfen konfrontiert bist, sondern das relativ unter Kontrolle hast, was du machst. Wo du jetzt nicht sagen musst, okay, jetzt muss ich einen Hammer aus dem Gebüsch mit 120% da um die Ecke ballern, sondern wo du vielleicht sagen kannst, okay, ich kann mit 90% einen Turnover rüberspielen oder so.
Ja,
so würde ich das eigentlich angehen.
Das ist eine Antwort, mit der kann ich mich sehr, sehr gut abfinden. Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Was auf jeden Fall wichtig ist, jetzt vielleicht nur in der Vorbereitung, also weil ich gerade vorher geredet habe, wegen der Prävention, da haben wir viel über das Physische geredet, über das Aufwärmen, über Krafttraining und so weiter. Es gibt halt Aspekte, die auch einen riesen Einfluss haben und das sind Aspekt Schlaf. Also Erholung, wie du auch gesagt hast, du hast dem Körper Ruhe gegönnt, ja, und Ernährung. Also vielleicht auch ein bisschen an Alkohol zurückschrauben oder so, die Tage, Wochen davor. Natürlich darfst du auch Spaß haben, aber wenn du sagst, du willst deinem Körper was aus regenerativer Sicht Ruhe gönnen, dann wird man da einfach ein bisschen drauf achten.
Sehr gut, sehr gut. In die beiden Themen müssen wir gleich auch noch mal tiefer rein, aber ich glaube, Bene wollte jetzt ohnehin auch noch mal was anderes fragen. Bene, schieß gerne los.
Es hat sich eigentlich schon so ein bisschen erledigt, weil ich glaube, der wichtigste Punkt, auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, solange man nicht sofort 120% gibt, gibt es viele Möglichkeiten mit dieser Situation, ich will nicht zeitarm spielen, weil ich Angst vor Verletzungen habe, umzugehen und sich da langsam ranzutasten, finde ich den sinnvollsten Weg dahin und einfach auch sich hinzutrainieren. Es ist ja auch das Einzige, was wirklich Sinn ergibt. Das macht man in jeder anderen Sportart oder mit jeder anderen Bewegung oder Skill, was man hat ja auch. Man macht nicht einfach das perfekt, sondern man fängt kurz an. Und ich habe in der Vergangenheit, gerade wenn es ums Thema Sidearm ging, immer geraten, spielt mal eine Runde auf eurem Heimparcours, wenn der jetzt nicht jede Bahn 140 Meter hat, einfach komplett Sidearm, um euch da dran zu gewöhnen, dass das mehr Belastung ist als einmal 120 Meter und dass ihr sie vielleicht auch mit einem anderen Ansatz spielt. Ihr wollt da gut mit dem Sidearm durchkommen und nicht jede Bahn Birdie spielen. Das wäre mal so mein Tipp und da würde ich den gerne mal aus deiner Sicht so ein bisschen double-checken, zu sagen, ist das ein guter Tipp oder würdest du, gerade wenn es um den Aufbau von sowas geht, noch was anderes raten?
Na, finde ich ganz gut, vor allem der Beginn, weil, wie du sagst, am Heimparcours einmal drauf zu schauen, es geht ja nicht von Anfang an um Weite. Natürlich ist Weite ein Discgolf-Parameter, der viel bringt, dann einmal vom Score, aber es geht viel um Genauigkeit, es geht viel um Wurfausführung, weil je weiter du werfen müsstest, desto ungenauer wird deine Koordination und deine koordinativen Fähigkeiten. Also finde ich super von deinem Aufbau, wie du es so weitergibst. Und was ich halt dann den Leuten noch dazu sagen würde, ist, es wird einfach vorkommen, dass ihr euren Ellbogen in dem Fall jetzt zum Beispiel oder gewisse Körperbereiche einfach spüren werdet, entweder beim Werfen oder nach der Übungseinheit, wie auch immer. Und das ist eine normale Reaktion auch teilweise. Solange sich das wieder beruhigt, ich sage jetzt mal maximal in einem Tag oder so, oder vielleicht zwei Tage, dann ist das eine Trainingsreaktion. Das ist alles in Ordnung. Wenn das jetzt länger bleibt und einmal so ein scharfer Schmerz oder irgendwas kommt, dann würde ich vielleicht einmal ein bisschen Pause machen und auch das ruhen lassen, wie du das gemacht hast, Dominik. Und dann ab einem gewissen Punkt halt versuchen anzufangen. Wenn dann andere Sachen dazukommen, wie der Rücken, dann muss man halt schauen, wie man das jongliert. Da gibt es jetzt kein Standardrezept, aber ich glaube, du hast das ganz gut gemacht, mit gewissen Bewegungen anfangen. Und jetzt ist halt leider der Turnierplan wahrscheinlich ein bisschen durcheinander, wie du das gedacht hast. Aber jetzt nimmst du es so, wie es ist und nimmst halt das Turnier, das kommende vielleicht als Vorbereitung, ja. Also so hätte ich jetzt diesen Double-Check irgendwie kommentiert, Bene, aber wahrscheinlich, das haben wir eher auf einer gleichen Ebene. Das finde ich gut von dir.
Ja, voll, finde ich auch gut, dass du das nochmal unterstreichst, einfach, dass es diese Wege gibt. Also ich glaube, das ist für alle wichtig, so wenn man drüber nachdenkt, so wie Dominik jetzt gerade drüber nachdenkt, boah, soll ich auf das Turnier fahren? Ja, auf jeden Fall, aber halt angepasst an die Situation, die du hast. Ich glaube, das ist mega wichtig und dieses Rantasten. Wir haben das eigentlich in jeder Folge in irgendeiner Art und Weise. Es ist immer das Thema. Man muss sich da rantasten. Man kann nicht von 0 auf 100. Und es ist aber so schwierig im Disc Golf, weil es so einfach aussieht, dass es halt geht und weil man Leute kennt, die das machen. Aber dieser Gedanke, dass es einfach so geht, dass ich 100 Meter Sidearm werfe, wenn ich vorher ein halbes Jahr nichts gemacht habe, das ist einfach völlig falsch. Das ist wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und sage, ich kann 14 Kilo Bizeps Curls jetzt aus Null, weil das konnte ich ja mal. Das ist einfach nicht, das geht einfach nicht.
Genau.
Und wie du sagst, diesen Gedanken braucht man viel mehr.
Ja, wie du sagst, das ist eine coole Analogie, wenn du sagst, im Fitnessstudio wird das jeder verstehen, wenn ich ein Jahr lang keine Bizeps Curls gemacht habe, wie soll ich das schaffen? Das versteht jeder. Aber im Disc Golf, ich habe jetzt ein Jahr lang keine Sidearm geworfen, aber die 120 Meter gingen noch.
Also das ist locker. Ich habe mir extra eine neue Scheibe gekauft, kein Problem.
Ich glaube, wie du sagst, das muss ein bisschen in den Kopf rein von den Leuten und aber ich glaube, ein Thema ist halt, wenn Disc Golf, das ist halt jetzt ein anderes Fass, was wir aufmachen könnten, aber ist halt die Ratings, die man hat, das PDGA-Rating oder auch, ihr habt ja das D-Rating, glaube ich, in Deutschland, also das Rating per se, wenn man immer glaubt, das Rating, wenn man von Anfang zum Disc Golf spielt, ist eine geradlinige Kurve nach oben, das ist halt auch eine Utopie, gell? Man muss halt auch wissen, dass das einfach eine wellenförmige Bewegung ist und man muss diese Talfahrten einfach mitnehmen, die sind einfach Teil des Prozesses und wenn man vor allem, wenn man dann länger nicht gespielt hat, dass man nicht glaubt, nach einem halben Jahr spiele ich jetzt die Runde mit dem gleichen Rating einfach konstant runter.
Schön wär's.
Ja, muss man vielleicht ein bisschen Abstriche machen. Und das ist halt was die Sache, ehrlich zu einem selber sein. Das ist oft nicht so leicht in unserem Sport.
Voll. Und, sorry Domin, du darfst gleich, diese Erwartungshaltung auch an den Körper. Also ich habe hier das ja auch gerade und es ist ein riesiges Problem aktuell, dass ich körperlich überhaupt nicht in der Lage bin, überhaupt das Golf zu spielen und es sicherlich auch daher kommt, dass es in den letzten Jahren sukzessive abgebaut hat, was ich noch tatsächlich trainiert habe und was ich aber gedacht habe, dazu noch spielen zu müssen. Und diesen Prozess kriege ich jetzt gerade so ein bisschen auf der anderen Seite wieder zurück. Und deswegen kann ich, weil ich viel darüber auch mit meinem Physiotherapeut und mit meinem Orthopäden gesprochen habe, so, wie kann das sein? Und das eben da auch das Thema war, dass halt einfach zu viel zu schnell passiert ist und es einfach eine Ermüdungserscheinung ist. Und das, obwohl dieser Discgolf-Sport oftmals nicht so sportlich wirkt, extrem fordernd ist für gerade Bänder und Gelenke, einfach weil sie immer nur so ganz kurz beansprucht werden. Und dann ist wieder Kaltphase sozusagen. Und ich bisher mich da wenig mit beschäftigt habe, so grundsätzlich, weil man halt immer, ja, das bisschen Disc Golf so. Aber es ist halt voll interessant, weil es schon krass wichtig ist, da fit zu sein.
Ja, ihr müsst euch ja nur die, es gibt ja die Profi-Disc-Golfer, zu denen man hoch sieht und Videos ansieht, wenn man die Technik ansieht und die lernen will.
Ja.
Und wieder immer verglichen mit so einer Art Schleuder, mit so einer Sling, die irgendwie passiert. Und das, oder so ein Peitschenhieb kann man es vielleicht auch gut vergleichen. Und bei einer Peitsche ist es ja deswegen so, kommt dir deswegen ein Knall zustande, weil die Geschwindigkeit zum Ende hin von der Peitsche immer schneller wird. Und das Gleiche passiert auch bei einem Wurf von unserer Körpermitte weg bis zum Arm nach vorne zur Scheibe. Da will die größte Geschwindigkeit haben. Und wie du schon gesagt hast, da kommen enorme Kräfte zustande. Gell? Vor allem in einer Position wie vom Seitarm. Also wenn man sich da Fotos anschaut, wenn meine Studie publiziert ist, dann sieht man das da drinnen, wo wie der Arm in Außenrotation steht, wie der Ellbogen einfach weggeknickt ist. Also da kommen einfach enorme Kräfte zustande, wie du sagst. Und das ist einfach so explosiv, so schnell und das kriegt man aber nicht so mit. Und das ist vielleicht ein bisschen einfach ein Druckschluss für viele von außerhalb.
Absolut, absolut. Eine Sache noch. Ich habe nämlich genau dazu auch ein Foto gesehen, diese Woche, glaube ich, war es auf Instagram, entweder war es von Disc Golf Strong oder von der Pro Tour. Das sind 6 Disc Golf Spieler, wie sie gerade in dem kompletten Durchzugmoment bei der Rückhand sind und so ihren Unterarm vorm Körper haben. Und man sieht, wie krass dieser Arm angespannt ist. Und es ist eigentlich nur Sehnen und Adern, die man sieht. Man sieht eigentlich überhaupt nicht Arm, man sieht nur Muskelsehnen, Arm und die in diesem Moment quasi sind jetzt voll durchzuziehen. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil man kennt diese Fotos, aber die waren so gut übereinander gelegt, dass man sagt, okay, egal was du sonst für eine körperliche Statur hast oder für einen Trainingsstand, in diesem Moment bist du all out. Ja. Also das ist echt krass, dieses Foto ist extrem. Ich schaue mal, ob ich das finde, dann verlinke ich das auch noch bei Instagram. Das ist nämlich echt ein geiles Foto.
Das würde ich ja gerne sehen. Cool.
Ich wollte jetzt gar nicht euer Gespräch unterbrechen. Was ich mir nur von Anfang an noch als Frage notiert hatte und Bene, du weißt, ich habe immer die Zeit im Blick. Ich weiß immer so ein bisschen, ob wir loslegen müssen oder schneller machen müssen. Alex, was ich mich gefragt hatte, du bist zum einen natürlich Physio, hast da den absolut professionellen Hintergrund. Zum anderen warst du schon in vielen verschiedenen Sportarten unterwegs, entweder selbst aktiv oder so als Physio-Coach. Was siehst du denn, wenn du aus deiner Perspektive auf die Disc Golf Community schaust, an Verbesserungspotenzial, gerade so im Physio-, Fitness-, mentalen Bereich? Kannst du da mal einen Einblick geben, was du beobachtest? Es kann auch natürlich Positives sein, sehr, sehr gerne auch. Aber ich glaube, wir freuen uns auch alle, wenn wir da ein bisschen was lernen können und da vielleicht auch noch ja, was verbessern können.
Ja, ich finde halt, man muss sich selber, bevor man sich diese Frage stellt, oder in dem Fall du mir die Frage stellst, einfach wissen, was will ich mit dem Sport erreichen für mich? Das ist einfach das Wichtigste, gell? Weil ich war noch im voriges Jahr noch im Vorstand von unserem Grazer Disc Golf Club. Da bin ich ja ausgestiegen nach der Geburt meines Sohnes. Aber für uns war immer das Größte, was wir erreichen wollten, das Wichtigste war immer der Breitensport. Das heißt einfach, viel Jugendtrainings, viel Leute neue zum Disc Golf Sport bringen. Und da ist einfach Spaß das Wichtigste. Und da gehe ich auf ein bisschen Technik ein, ein bisschen auf Spaß und wie du sagst. Und dann schauen wir, dass das eher eine soziale Interaktion ist. Und da gehe ich jetzt gar nicht so viel aufs Physische irgendwie ein. Wenn dann aber Leute sich rauskristallisieren, die dann sagen, sie wollen weitermachen, dann ist einfach Techniktraining eine richtige Basis. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach auch, wenn man gewisse Leistungen im Discgolfsport erreichen will, zurücknimmt, sich Zeiten rausnimmt und einfach seine Technik immer wieder überarbeitet. Ihr kennt das ja auch selber, es kommt der Schlendrian rein, die Technik wird wieder ein bisschen schlechter und man muss sich echt Zeit nehmen, das wieder rauszuarbeiten, dass man diese motorischen Abläufe bei diesen hohen Geschwindigkeiten einfach automatisch durchführen kann, weil man kann nicht an diese Sachen denken. Wenn du dran denkst, du willst jetzt diese Flugkurve da hinbringen mit der Scheibe, dann ist dein Kopf damit voll. Dann kannst du dir nicht nur denken, ich stelle meinen Fuß dahin und drehe meine Hüfte so und mache das mit dem Ellbogen. Das geht einfach nicht. Und deswegen Technik, würde ich sagen, viel anschauen von professionellen Sportlern, aber auch schauen einfach von Leuten, die in der Gegend sind und immer nur einen Tipp rausnehmen. Immer nur eine Sache. Und wenn der gut geht, die nächste Sache. Und nicht anfangen, boah, schau, der Simon macht diese 7 Sachen und jetzt mache ich das auch. Das wird schwieriger. Und dann, je höher das geht, müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass Disc Golf auf einem gewissen Level ein Leistungssport ist. Und andere Leistungssportler verdienen zwar Geld damit, aber keiner fragt, jetzt ist ja Eishockey-WM wieder, jeder weiß, wie viel Intensität diese Eishockeyspieler und wie oft die trainieren, damit ihr Körper das aushaltet, was die da jetzt gerade machen und jeden Tag oder jeden zweiten Tag diese Matches überdrucken. Und dann muss man sich halt auch im Klaren sein, wenn ich das leistungsmäßig spielen will und viel Intensität und viele Turniere habe, dann muss ich halt meinen Körper drauf trainieren. Dann brauche ich Intensität, dann brauche ich viele Trainingseinheiten, brauche ich Variation, Krafttraining, verschiedene Sachen immer wieder durchvariieren. Ich brauche Discgolf-spezifische Inhalte, ich brauche aber vermutlich auch, weil wir über das Dehnen zuerst geredet haben, Beweglichkeitsinhalte. Also da gibt es dann schon viele Sachen, die man machen kann, aber das sollte dann auch in den Händen von Nationalteamkadern liegen, vielleicht, dass da Informationen weiterkommen. Also das habe ich gemerkt im österreichischen Disc Golf Verband, dass das etwas ist, was man noch ein bisschen ausbauen könnte. Und ich nehme an, das wird in Deutschland ähnlich sein, das wird in vielen Ländern ähnlich sein, dass da einfach nur Informationen kommen, dass da einfach jeder Spieler wirklich selber weiß, was sind die Inhalte, die er braucht und nicht nur ein Blatt Papier ausschicken, wo alles gleich ist.
Natürlich, also du sprichst mir mitten aus dem Herzen raus mit dem, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, weil klar, natürlich wissen wir alle, Fitness ist wichtig, Athletik ist wichtig, Vorbereitung ist wichtig und so weiter, das wissen wir alle, aber die Frage ist halt, ja, wie geht's? Also wer zeigt's mir, wie es richtig geht, wie es vor allem dann auch richtig für meinen Sport geht, ne? Und genau, das ist halt dieser Discgolf-Sport gerade und da gibt's einfach noch viel, viel zu wenig und das ist jetzt nicht nur auf Deutschland und Österreich bezogen, sondern wahrscheinlich generell.
Ja.
Ich meine, du hast es sicherlich ja auch mitbekommen oder vielleicht auch nicht, wie auch immer, dass in Schweden, Finnland, dort haben sich ja auch die Nationalteams, ich sage jetzt mal, zusammengetan, um genau diese Themen auch anzugehen, da mehr in diese Richtung zu gehen. Und das wird ja, also das wird hoffentlich auch die Zukunft sein, weil nur so werden sich die Leute hier auch nochmal wirklich weit nach vorne hin verbessern, um da auch konstant Leistung zu bringen, um dann vielleicht wirklich den Sprung über den Teich in die USA zu schaffen und da sich auf der Pro-Tour zu etablieren.
Ja. Nein, es muss so passieren. Also anders ist es leider eigentlich nicht möglich, muss man sagen. Ja. Eben, Bene, du hast es vorher immer angesprochen von anderen Sportarten. Da ist es immer so glasklar für alle. Und irgendwie Disc Golf so, ich kenne es auch aus Ultimate Frisbee. Also diese Sportarten, diese Randsportarten, muss man schon auch dazu sagen, noch in unserem Bereich oder in unserer Region, haben immer so diesen Beigeschmack, ja, da muss ich ja nicht so viel dafür machen. Und dann, das wird schon irgendwie gehen. ja, auf einem gewissen Level nicht mehr. Da muss einfach anders gearbeitet werden.
Vor allem ist, glaube ich, ein richtig krasser Trugschluss, dass es zu dem Zeitpunkt gerade gibt es überall sicher Beispiele, die dafür nicht in Anführungszeichen so viel tun müssen, um so sehr gut zu sein oder so, im Disc Golf oder wo auch immer, wo man aber nie genau weiß, wo kommt es her. Also ich treffe zum Beispiel viele Leute, die aus einem krass sportlichen Background kommen, wie Ultimate mit 3-4 Trainings die Woche oder Tennis oder was auch immer, ist ja egal, die eine Grundphysis ja sowieso schon mitbringen. Und die sind ein ganz schlechtes Beispiel für die, die diese Grundphysis nicht haben, wenn es heißt, hey, ja, aber der trainiert ja auch nur einmal die Woche, weil das machen wir ja zusammen. Mhm. Ja, aber das geht nicht nur um Frisbees werfen, sondern es geht um ja dann schon noch so viel mehr. Und ich erinnere mich voll gut an, ich sag's jetzt wieder, 2018, 2019 für mich, wo ich viel trainiert habe, auch abseits vom Disc Golf oder auch mit Nico zusammen, wir uns zweimal die Woche Fieldwork gegönnt haben, auch wenn es geregnet hat. Mhm. Und es einfach war, okay, du musst das jetzt machen, weil du musst es ja auch irgendwann abrufen können. Und das war das, was am Ende dazu geführt hat, dass es überhaupt geht. Weil sonst geht es nämlich einfach nicht.
Ja.
Wo das geht einmal und dann den Rest ist es auch nicht mehr.
Ja, aber wie du sagst, wir sind im Disc Golf auf einem Punkt, wo einfach die Leute steigen ja ziemlich quer ein in verschiedensten Altersklassen und Altersstufen. Das ist das Schöne am Disc Golf. Aber die haben verschiedene Voraussetzungen. Und wenn jemand einfach davor richtig viele Sportarten ausprobiert hat, dann ist der motorisch einfach sehr begabt, kann Sachen umsetzen. Der Körper ist an viele Sachen gewöhnt, an viel Variation. Das ist ja das Schöne an unserem Körper, der kann ja adaptieren zum Glück. Der ist ja keine Maschine, sondern der wird ja besser durch das, was wir machen. Und wenn jemand halt von null anfängt und davor halt eher wenig sportliche Aktivität gehabt hat, dann braucht er halt einfach auch mehr Zeit, um das aufzuholen. Oder vielleicht holt er es auch nie auf, das ist auch möglich. Aber dann muss man halt das anders sehen, wie der Sport ausgeübt wird.
Ja.
Aber, weißt du, ich sage jetzt, ist auch wieder klar, wenn du in einen anderen Sport sagst, das steigt ja, ich weiß nicht, jetzt fängt er mit 30 zum Fußballspielen an, sagt auch keiner, das wird der neue Messi. Das, ja,
und im, klar, und im, ja, natürlich.
Und im Disc Golf hin und wieder glauben Leute, ich fange jetzt, ist jetzt irgendwie gemein gesagt, aber so wie ich mit Mitte 20 an, da werden nicht viele an die Weltspitze kommen. Das wird nicht mehr funktionieren. Also da muss schon in der Jugend einfach viel passieren dazu.
Ja, voll. Unterstreiche ich komplett.
Also ich möchte schon ehrlich sein, wenn wir so Gespräche führen. Ja, also, das muss man mal schon so sagen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, es wäre fast schon schlimm, wenn es anders wäre.
Ja.
Also da bin ich auch ehrlich, es wäre wirklich schlimm, wenn jetzt jemand mit 30 einsteigt und dann doch der neue Paul McBeth oder die neue Paige Pierce wird oder sonst was. Das wäre ein bisschen komisch,
ja, würde ich die Zeiten sagen. Sind ja, vorbei.
Ist vielleicht die eine Person, aber das ist nicht die Regel. Nein. Also das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja. Alex, ich meine, wir haben jetzt gerade so gesagt, naja, also das braucht es noch voll im Disc Golf. Warum ist das noch nicht der Fall? Also liegt es daran, dass wir ein Trendsport sind und die Uhren bei uns halt langsamer ticken und das alles jetzt erst anfängt? Liegt es daran, dass zu wenig Geld im Sport ist? Liegt es daran, dass es ein Einzelsport ist und die Leute denken, naja, also ich kann es ja selbst mir auch beibringen? Woran liegt es? Oder ist es gar nicht so festzumachen, an was es wirklich liegt?
Es liegt an wahrscheinlich allen Gründen, die du aufgezählt hast. Aber meiner Meinung nach ist es halt schwierig, wie du sagst, das ist ein Einzelsport und da ist es schwierig, auch für Verbände eine gewisse Struktur und Rahmen vorzugeben, damit der Sport so in die Richtung wachsen kann. Ich kenne es halt, wie gesagt, das Ultimate Frisbee, wo man immer wieder so vergleichen kann, weil natürlich die Größenordnungen vielleicht ähnlich sind. Und da gibt es aber einfach aufgrund dessen, dass es ein Mannschaftssport ist, viele verschiedene Clubs, die gemeinsam spielen, Ligen bilden, untereinander Meisterschaften austragen und dadurch bildet sich ein Netzwerk, wo man gemeinsam den Sport hochheben kann. Das ist zwar bei Disc Golf auch mit den einzelnen Clubs, aber dadurch jetzt jeder wieder einzeln spielt und jeder für sich verantwortlich ist, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze zu heben und es bedarf halt dann einfach mehr Arbeit von einem Verband, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen, Standards zu setzen, Qualitätskriterien zu setzen, damit sie das entwickeln kann. Und das ist schwer. Und da möchte ich gleich einhaken. Also in Österreich hat es jetzt diese Entwicklung gegeben, dass jetzt, also davor war immer die Austro-Tour, habt ihr vielleicht einmal gehört davon, also einfach diese österreichische Turnierserie. Und seit heuer haben sie jetzt aber zwei Turnierserien gemacht. Einmal die Austro-Tour für, sage ich jetzt mal, höher geratete Spieler, für Spieler, die einfach mehr Leistung machen wollen. Ich sage jetzt mal, alles über 900 wird da meistens angemeldet vom PGA-Rating her. Da geht es halt dann auch um größeres Preisgeld, da geht es um den Titel der Austro-Tour und so weiter. Und dann gibt es eine eigene Turnierserie, das ist die AAT-Tour, die Austrian Amateur Tour, genau. Und da geht es wirklich nur darum, den Breitensport zu fokussieren. Das heißt, man hat zwei verschiedene Turnierserien, die österreichweit stattfinden. Und in der AAT-Serie mit den Amateuren ist wirklich alles unter 850 die Zielgruppe. Und so kann man aber sowohl in die Professionalisierung vom Sport eingreifen mit einer Turnierserie und aber auch in den Breitensport. Und ich glaube, so eine Trennung braucht es. Und das war, glaube ich, lange nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Da war das halt auch immer sehr gemischt. Und es braucht einfach Trennung zu Nationalkadern, zu Leistungsspielern, dann zu höherwertigen Turnierserien und dann zum Breitensport.
Ja, total. Ich meine, du fragst, wie es bei uns ist. Wir sind ja, glaube ich, auch noch in so einer Zwischenphase. Da wird sich jetzt in den nächsten Jahren auch noch mal was Ähnliches entwickeln. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, wir hatten genau das auch schon. Also wir hatten auch schon zwei verschiedene Touren und da auch schon verschiedene Modi. Aber ja, das ist zwingend notwendig, das Ganze ein Stück weit mehr zu trennen. Aber um noch mal auf dieses Einzelsport, Mannschaftssport und so weiter zurückzukommen, wenn wir jetzt mal an deine Tätigkeit im österreichischen Nationalteam denken. Warum hat Österreich sowas und warum haben andere Länder sowas nicht? Ist das einfach, weil Österreich da so ein bisschen Vordenker ist und das Ganze eher ganzheitlich gedacht haben? Oder war das nur ein Zufall oder gab es irgendeinen großen Fördertopf und man wusste nicht, was man mit dem Geld anfangen soll und hat sich ein Physio geleistet? Oder kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben?
Ich glaube, es war eine Kombination aus Beständigkeit von ein paar Personen, die wussten, dass das Thema wichtig ist. Da zähle ich mich auch dazu. Und ich sage einmal Glück, Zufall und dem Wohlwollen anderer, die gesagt haben, wir machen es einfach. Ja.
Okay,
cool. Und wir probieren das aus und wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Und es ist dann einfach gut angekommen, ja. Und es gibt ja Erfahrungen aus anderen Sportarten. Und man muss schon sagen, dass es ein bisschen Glück war, wie ich es ihr vorher schon erwähnt habe, dass ich einfach aus dieser Sportbereich, vor allem viel mit aus dem Scheibensport komme und diese Profession hinter mir habe und einfach auch eine gewisse Meinung und ein Knowledge, also ein Wissen dazu habe. Ja, genau, also so würde ich das am ehesten sagen. Aber ich denke mal, also Deutschland ist ja nicht klein. Es würde ja auch wahrscheinlich Personen geben, die ähnliche Expertise irgendwie aufweisen könnten. Da bedarf es halt dann wahrscheinlich von einigen wenigen ein bisschen einer Arbeit, um da irgendwas zu forcieren. Und es ist aber so, dass jetzt in Österreich am Anfang war ja, weil du jetzt einen Fördertopf angesprochen hast, hat es jetzt auch nicht wirklich einen Fördertopf dafür gegeben oder so. Da haben dann in Konopiste war dann sozusagen ein Selbstbehalt auch für die ganzen Spieler und Spielerinnen, dass ich das sozusagen mein Honorar kriege. Und das wird jetzt aber umgestellt immer mehr. Wenn man einfach sieht, okay, wie wichtig das ist, es werden einfach Gelder ein bisschen verschoben in andere Fördertöpfe und dann ist das alles kein Problem mehr, weil man würde die Förderung eh beantragen. Das geht ja eher von der Bundesebene aus immer. Und dann funktioniert das auch. Nur die Wichtigkeit war halt nicht gegeben. Man hat halt lieber einen Fördertopf leer lassen und beim anderen was rausgespart und dann hat man halt ein Geld übrig gehabt und das ist halt dann ein bisschen gelegen ein paar Jahre lang. Und jetzt sagt man halt, okay, warum darf man es nicht investieren in medizinische Betreuung?
Klar. Und wenn es dann natürlich noch Leute gibt, die sagen, hey, das ist super wichtig, das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen da jemanden, der uns von A bis Z alles oder der uns bei A bis Z unterstützt und da einfach vorprescht und sagt, hey, den nehmen wir mit oder die nehmen wir mit. Das ist natürlich dann auch eine super Sache. Und klar, dann bekommt man natürlich da auch gewisse Zugänge zu diesen Töpfen. Super.
Genau, ja. Ja, also das hat jetzt bei uns, glaube ich, gut funktioniert. Bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich finde ja Disc Golf so spannend auch, weil sich einfach so viel verändert die ganze Zeit. Ihr wisst es ja selber auch. Es ist jedes Jahr irgendwie was Neues, was anderes. Vor allem denkt man sich, oh, das ist nicht das Beste und dann irgendwie wird es doch wieder ganz okay. Also ganz, ganz spannend, wie die Entwicklung ist. Also Trendsport, wie du es, Dominik, zuerst gesagt hast, beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Da sind viele Trends zu erkennen.
Sehr gut.
Und ja auch noch viel Luft nach oben. Also vielleicht hier nochmal, muss man es ja auch sagen, dass wir sind hier in einem Sport, der jetzt nicht der jüngste ist, aber der von der Entwicklung her noch gar nicht so weit ist, einfach weil er ganz lange einfach vor sich hingedümpelt hat. Und wir sind ja jetzt überall in diesen Professionalisierungszügen, sei es, wie schaut man Disc Golf? Da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Mhm. Wie wird Disc Golf gespielt? Wie wird Disc Golf bezahlt? Das ist ja überall. Also alles, was wir in diesem Jahr besprechen, geht genau dahin. Ja. Und deswegen ist auch das Thema, das wir heute mit dir Gott sei Dank besprechen dürfen, auch aus deinem professionellen Blickwinkel, so extrem wichtig, weil wir gehen jetzt vom Bolzplatz weg, sozusagen. Und wir gehen aus der Kreisklasse raus, aber bisher gab es halt immer nur Kreisklasse, Fußball. Ja. Also wenn wir bei dem Thema bleiben. Und jetzt wird es wichtig, dass sich die Leute auch mit der Physik oder mit der Physis auseinandersetzen und für sich selber entscheiden, wie weit wollen sie denn Disc Golf betreiben. Ich finde, ich muss das nochmal wiederholen, was du am Anfang gesagt hast. Jetzt muss man entscheiden, was ist Disc Golf für einen? Weil du kannst nicht mehr einfach alles machen. Es wird Turnierserien geben, wo die guten Spielerinnen und Spieler völlig zurecht sind und wo jemand mit einem 900er-Rating vielleicht rausfällt, einfach weil es zu viele andere gibt, die da auch richtig rein trainieren und die auch da ganz klar den Vorzug haben sollen. Und gleichzeitig muss es eine Turnierserie geben, die es nicht hat. Also sind wir ja in diesem krassen Entwicklungsprozess jetzt voll dabei und ein Teil davon und können diese Entwicklung ja auch mit färben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und gerade das, was du gesagt hast, so hey, ich habe einfach gesagt, ich könnte das machen und habe das vorgeschlagen und andere fanden das eine gute Idee. Ich glaube, das ist in vielen Stellen vom Disc Golf so ein extrem wichtiger Punkt. Man kann es ja einfach machen. Genau. Es gibt's ja nicht. Das ist ja das Geile.
Ja, und man verliert ja auch nichts, muss man ehrlich sagen. Also was soll in unserem Sport, im Disc Golf jetzt passieren? Es gehen keine Millionen Euro irgendwo hin verloren. Es passiert einfach nichts, muss man sagen. Man sagt dann halt, okay, es hat nicht funktioniert und das ist das Schlimmste. Und wie du sagst, jetzt haben wir so eine Entwicklung schon erlebt, vor allem während der Corona-Zeit, wie viele neue Spieler und Spielerinnen da dazukommen sind. Und ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt einen riesen Pool an neuen Spielern haben. Und es tut uns immer viele Talente dann auf aus so einem Pool. Aber wo gehen diese Talente hin? An wen halten sie sich an? Es gibt ja dann so wenig. Da gibt es halt dann 3, 4 nationale Spiele, wo du sagst, okay, die sind ganz gut und mit denen rede ich ein bisschen, aber du brauchst eine Struktur. Und du hast immer deine große Basis, diesen Teich von vielen Spielern, die das aus Spaß machen, das ist okay, aber du musst eine Struktur schaffen für alle, die da nach oben wollen. Und das ist jetzt die Zeit, glaube ich. Und ich weiß ich bin jetzt nicht 20 Jahre im Disc Golf, das stimmt nicht. Und ich sehe es jetzt natürlich aus der Brille aus den letzten 5, 6 Jahren. Und dann kann ich leicht reden. Ich weiß nicht, ob so Versuche schon vorher mal gestartet worden sind. Aber ich glaube, durch die Corona-Pandemie und durch die Entwicklung, die jetzt sowieso natürlich passiert ist, ist einfach eine Riesenchance, wie man das machen kann. Das ist so irgendwie mein Gedanke dazu.
Ja, und da wird sich auch mehr draus entwickeln, also da bin ich mir sicher. Ja. Wie gesagt, in Schweden, Finnland ist da schon viel passiert oder passiert gerade viel und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da andere Nationalteams oder andere Verbände dann da sehr, sehr schnell nacheifern werden und das ist das einzig Richtige.
Mhm. Ja. Absolut.
Alex, ich würde mal noch ein Thema zurück auf den Tisch holen, was du vorhin, glaube ich, ganz bewusst zur Seite geschoben hast, um nicht zu viel durcheinander zu gehen. Du hast nämlich vorhin in so einem Beisatz das Thema Schlaf und Ernährung angesprochen.
Ja.
Wie würdest du das jetzt einordnen, wenn wir hier jetzt eigentlich um das Thema oder über das Thema Physio reden. Also warum bringst du jetzt auf einmal das Thema Schlaf und Ernährung mit auf? Ich meine, ich kann mir denken, warum, aber führ das doch mal in deinen eigenen Worten aus, warum das so wichtig ist.
Wie du sagst, das ist nicht das erste Thema, an das man denkt, wenn man über Physiotherapie redet. Aber das sind einfach Grundprinzipien, Grundsachen, die einfach funktionieren müssen, damit irgendwelche Veränderungen stattfinden. Also man redet dann immer, wir sind dann schon sehr im Detail natürlich heute gewesen, welche Übungen macht man, welches Training macht man, welche Inhalte macht man. Und das ist alles wichtig, so eine Planung zu haben, aber wenn du die Grundlage, die Basis nicht hast, wo dein Körper in einem guten Zustand funktionieren kann und sich auch adaptieren und entwickeln kann, dann bringt da halt dein Training auch nichts. Das, oder weniger, das muss man halt schon dazu sagen. Und es wird, dann gibt's halt immer diese anekdotischen Geschichten, dann, ja, ich kenne aber einen, der trinkt und raucht und so weiter und ist auch gut, ja, das sind einzelne Leute, wo das vielleicht zufällig funktioniert, aber man weiß einfach aus der Literatur ganz klar, Regenerationsphasen, wie schnell man wieder Belastung draufbringen kann, wie gut man sich nach einer Verletzung erholt, hängt auch ganz stark von Schlaf und Ernährung ab und vom allgemeinen Gesundheitszustand, also auch vom Fitnesslevel, wie gut ist man generell drauf, ob man gerade krank ist oder nicht und eben diese Faktoren. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen spreche ich das immer an, weil dann wieder immer Leute fragen, ja, was soll ich denn konkret machen? Und dann, ja, kann ich Übungen vorschlagen und so weiter. Das wird alles einen Effekt haben. Aber man muss an der Basis auch arbeiten oder Auge drauf haben. Und wenn ich jetzt weiß in meiner Situation, weil ich im Eingang gesagt habe, ich bin übermüdet aufgrund des Kleinen, der wenig schläft, dann weiß ich halt, okay, wenn ich mir jetzt weh tue, dann wird meine Wundheilung reduziert sein, dann wird meine Anpassungsfähigkeit im Training reduziert sein und es werden so Situationen vorkommen im Leben, aber man muss halt damit dann das ein bisschen einfließen oder ein bisschen damit arbeiten und wissen, mit was man zu tun hat. Ja.
Klar. Würdest du oder denke jetzt nochmal so an dieses nächste Wochenende, das mir jetzt bevorsteht. Und ich meine, ich habe da auch so meine, wie soll ich sagen, diverse Routinen, wie ich so ein Wochenende auch immer angehe. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen, wie würdest du für diesen, ich sage jetzt nicht für den Top-Top-Top-Spieler, aber für den durchschnittlichen Turnierspieler mit etwas Anspruch, mit einem Anspruch an den 950er-Plus-Rating zum Beispiel, wie würdest du dem ein Turnierwochenende empfehlen, wenn es jetzt gerade um das Thema Schlafgeneration Schlafregeneration, nicht Generation, und auch Ernährung geht. Diese beiden Punkte, was empfiehlst du an so einem Turnierwochenende?
Ja, also natürlich könnte man das wieder sehr in die Tiefe gehen. Ich probiere es ein bisschen allgemeiner zu halten. Wir haben davor schon angesprochen, es geht um eine gute Vorbereitung, wahrscheinlich so die 4 Wochen vor einem Turnier. Das heißt, ich sollte auch schauen, dass ich dann mich nicht nur körperlich vorbereite, sondern da auch schon eine bessere Schlafhygiene entwickle. Das heißt, länger schlafen, versuchen besser durchzuschlafen, wenn möglich. Und mir einfach auch gesund zu ernähren. Und gesund ist ja natürlich jetzt auch ein breiter Begriff, aber natürlich einfach variantenreich. Ich will einfach schauen, dass ich alle Makronährstoffe von Proteinen, Kohlenhydraten, Fette einfach in einem ausreichenden Maß zu mir nehme und dann aber auch alle, sage ich jetzt mal, Mikronährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe dann auch zu mir nehme. Also viel Gemüse, Obst, variantenreich essen. Und wenn es dann Richtung Turnierwochenende geht, hat jeder ein bisschen seine Eigenheiten, was er gern hat. Was einfach wichtig ist, um für eine bevorstehende Leistung gewappnet zu sein, braucht man einfach gefüllte Energiespeicher. Das mache ich mit Kohlenhydraten, das heißt, also so klassisch, wie man es vom Laufen, vom Marathon kennt, irgendwie hat es schon Sinn, vielleicht ein paar Teigwaren am Vortag zu essen oder mit Vollkorngetreide irgendwie etwas zu machen, damit man einfach gut gefüllte, langkettige Kohlenhydrate in sich hat, um einfach Leistung zu bringen. Und dann ist es aber wichtig, vor allem im Discgolfsport, immer wieder auch kurzkettige Kohlenhydrate, also Fruchtzuckerarten zum Beispiel zu haben. Oder wenn es gar nicht anders geht, einfach nur Glucose, also irgendeinen süßen Sirup oder diese Gels, die man sich reinzieht, weil einfach für diese schnellen Bewegungen einfach auch gerne mal kurzkettigere Kohlenhydrate notwendig sind. Also da sollte man schauen, dass das einfach für ein Turnierwochenende ist. Also da geht es ja mehr um, wie viel Energie habe ich zur Verfügung, was ich verbrauchen kann. Und wenn es dann um die Regeneration geht, da geht es wieder mehr darum, was habe ich als Gesamtheit an Nährstoffen zur Verfügung, die mein Körper verwendet. Da geht es dann auch um Proteine, wie ist die Synthese wieder von den ganzen Sachen, die ich gerade verbraucht habe, wie kann sich meine Muskulatur danach erholen und aufbauen. Wie geht es um die Mineralstoffe, um die Mikronährstoffe, also alles, was Gemüse und Obst betrifft, was ich da zu mir zuführen kann. Also das ist dann ein bisschen ein Unterschied. Aber so würde ich es jetzt bei dir sagen, jetzt hast du noch eine Woche bis zum Turnier. Jetzt sind wir schon ein bisschen enger dran, aber jetzt probierst du noch gut zu schlafen und diese Woche noch ausgewogen zu ernähren. Vielleicht ein bisschen mehr Obst, Gemüse auf den Teller packen wie sonst. Und dann vor dem Turnier 1-2 Tage einfach schauen, dass du deine Kohlenhydratspeicher auffüllst. Und nach dem Turnier schauen, dass du vielleicht mit eiweißreichen Lebensmitteln, ich bin da Fan von den pflanzlichen Eiweißen, also alles, was so in die Richtung Linsen geht, auch Vollkorngetreide oder auch Quinoa in diese Richtung, Bohnen, dass du da einfach vielleicht ein paar Mahlzeiten zu dir nimmst, um die Regeneration von der Muskulatur gut über die Runden zu bringen. War jetzt konkret in die Richtung, habe ich ein bisschen versucht zu bringen.
Ja, nee, also absolut perfekte Antwort. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich könnte mich da jetzt noch 2-3 Stunden mit dir drüber unterhalten und hätte dann auch ganz, ganz viele Fragen. Und völlig richtig, wir können jetzt hier in dem Format leider gar nicht so sehr ins Detail gehen.
Also wie gesagt, ich bin ja auch Physiotherapeut, ich bin kein Diätologe. Ja, das klar. Wissen, was ich da jetzt dir so weitergebe, ist so ein bisschen selbst angeeignet, weil es mich interessiert. Aber da gibt es natürlich dann, wenn man da zuerst geredet haben über die Professionalisierung, also wenn man dann sagt, okay, es gibt wirklich Nationalteams mit vielen Turnieren, WM, EM, hintereinander, Team-EM und so Geschichten, dann könnte man theoretisch, wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache vielleicht dann 2-3 Monate Ernährungsplan dazu.
Gell? Natürlich, ja.
Aber ich glaube, das ist auch ein weiter Weg noch dorthin, aber das ist, so kann die Zukunft ausschauen.
Ja, voll und ganz ehrlich, also wer es wirklich professionell angehen will, der sollte sich natürlich auch über diese Themen Gedanken machen und sich seinen Turnierkalender hernehmen und sagen, okay, gut, jetzt passe ich mal auf diesen Turnierkalender hin auch meine Ernährung entsprechend an und schaue auch, wann vielleicht aufgrund von, keine Ahnung, was für Ereignissen wenig Schlaf vielleicht kommen könnte und muss dann vielleicht sogar meine Turniere ein bisschen umplanen oder sonst was, weil jeder, der sich mal so ein Stück weit mit dem Thema Schlaf beschäftigt hat, und das habe ich selbst auch schon, der weiß, Schlaf ist, hat einen riesen, riesen, riesen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und deshalb sind diese beiden Themen ja nicht zu unterschätzen und deshalb vielen Dank für deine Ausführung hier, auch wenn sie, wie du sagst, nicht voll aus deinem eigentlichen Wissen Physiotherapeut herrschen, aber sind, glaube ich, trotzdem hilfreich für uns alle.
Voll, aber es ist immer wichtig, also das möchte ich nur dazu sagen, vielleicht ist dazwischen zu wenig rauskommen, weil wir viel über Belastungssteigerung und Training gesprochen haben, dass man sich ja dann Zeit nimmt, wieder zum Erholen. Also es gibt nicht umsonst so Zyklen im Jahr, wo man sagt, es gibt einmal eine Phase, wo mehr Training ist, und dann gibt es Phasen, wo weniger Training ist. Dass man wirklich, wenn man weiß, man hat jetzt vielleicht 4, 5, 6, 7 Wochen härter trainiert und viele Turniere gespielt, dass man dann einmal eine Woche hat, wo man regeneriert, wo man wirklich runterkommt. Das braucht der Körper, sonst ist die Gefahr eines Übertrainings doch gegeben.
Klar, auch Profisportler sollten mal Urlaub machen.
Ja,
genau. Also so würde ich es beschreiben, so platt ausdrücken.
Ja, ja. Genau.
Sehr schön. Bene, was hast denn du noch so auf deiner Liste stehen? Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Zeit und mir wurde gerade auch gesagt, ich muss schauen, dass ich Schlaf bekomme. Deshalb müssen wir das jetzt hier auch so ein bisschen einfließen lassen.
Ich weiß nicht, wie viel meine Meinung dazu beiträgt. Ich sage das meinem Sohn jeden Abend und es funktioniert immer so lala.
Ja, ob das alle jungen Eltern nicht gerade haben, sie wollen gerne mit viel Schlaf punkten, aber so richtig klappen wird es nicht.
Na, absolut.
Ich habe nichts draufstehen, Domi. Alles, was wir jetzt noch machen könnten, wären, glaube ich, Themen aufreißen, wo wir sicher noch in jedes Thema tiefer reingehen könnten. Aber das würde dauern. Also wir könnten wahrscheinlich über Ernährung, über Training, über was auch immer jetzt noch eine nächste Folge machen. Deswegen, also ich bin ultra zufrieden mit dem Einblick. Ich glaube, das ist mehr das, was ich gerne noch sagen würde, weil ich es genau aus dem Grund auch so wichtig finde, da mit jemandem Professionellen drüber zu sprechen, weil man das eigentlich vieles davon weiß, aber es nie so richtig auf den Stellenwert beimisst, den es eigentlich haben sollte. Und in diesem ganzen Kontext, von dem wir gesprochen haben, was ich auch schon gesagt habe, einfach so viel Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, ich bin sehr zufrieden mit den Abbiegungen, die wir genommen haben. Und wir haben alles ganz gut erledigt, was ich mir so vorgestellt habe.
Ja, das freut mich auch sehr. Also, was man gut vorstellen könnte, wenn Leute unter dem Post auf Instagram was kommentieren, welche Themen noch interessant wären, noch näher zu beleuchten. Also ich bin gern für eine weitere Folge zu haben. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte nur kurz, weil wir vorher geredet haben, Aufgaben von Physiotherapeuten, ganz am Anfang geredet haben, das Zeitalter von Massieren und Wasserflaschen tragen wird enden. Jetzt habe ich so von euch das Gefühl bekommen, okay, das hat euch nur das Reden und die Information hat euch schon viel weitergebracht, weil vieles habt ihr euch selber schon gedacht und eingelesen. Das hat einfach einen großen Stellenwert von jemandem, das noch zu hören, der das beruflich, professionell dann ausübt. Und ich glaube, diese Rolle ist eine riesengroße Rolle, die ein Physiotherapeut im Discgolf machen kann. Da geht es nicht darum, welche Übung muss ich jetzt unbedingt zeigen oder so. Oder es geht einfach viel darum, Informationen bereitzustellen, ein Ansprechpartner zu sein und dann seine Meinung herzugeben. Und ich glaube, da wird es auch in Deutschland viele geben, die das machen könnten.
Sehr schön, sehr schön. Alex, du hast uns da ja bis hierher schon mal sehr, sehr viele Einblicke gegeben und auf das Angebot kommen wir natürlich sehr, sehr gerne zurück und geben der Community auch hier nochmal den Hinweis, dann fleißig unter unseren Post zu posten und vielleicht Fragen zu stellen oder Themen einzubringen, auf die wir bei dem nächsten Mal eingehen können. Und da würde ich nämlich sagen, gehen wir einfach in die Bahn 19 für dich, Alex. Bahn 19 bedeutet, du hast jetzt nochmal Zeit, was loszuwerden, was du die letzten knapp anderthalb Stunden nicht losgeworden bist. Vielleicht hast du uns noch was zu sagen, vielleicht wirst du noch was loswerden, was dir gerade durch den Kopf geht, was die heutige Folge anbelangt. Vielleicht hast du selbst noch eine Frage, darfst loswerden, was du willst. Und wenn du magst, kannst du auch noch gucken oder kannst du auch noch preisgeben, was so diese Woche oder bei dir in nächster Zeit aus Disc Golf Sicht noch ansteht. Und an dieser Stelle schon mal jetzt ein fettes Dankeschön an dich.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Was ich noch loswerden möchte, ich finde, Disc Golf ist ein großartiger Sport. Der hat mich von Anfang an einfach fasziniert. Ich bin dann einfach nach dem Mannschaftssport Ultimate Frisbee wieder zurückgekommen, weil es mir einfach so richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dieser Spaß muss immer noch im Vordergrund stehen. Ich glaube, dieser Spaß, auch wenn wir es professioneller, wir haben viel über Professionalisierung gesprochen, aber dieser Spaß muss immer noch gegeben sein. Ansonsten werden wir uns schwer tun, eine Entwicklung zu finden. Und das ist einfach wichtig. Das möchte ich als Abschluss sagen. Disc Golf ist schön, entweder alleine, es ist aber auch noch viel schöner, finde ich, mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten im Club, wie auch immer, einfach einmal auch eine legere Runde zu gehen, nicht nur immer zu trainieren, die Natur zu genießen. Ich glaube, Simon hat immer diese Nature Appreciation Moments, die er postet oder im Vlog, glaube ich, hat. Ich glaube, das sind Sachen, die man auch ein bisschen mit bedenken sollten. Und genau das werde ich jetzt wieder versuchen. Ich habe in 3 Tagen wieder ein Turnier seit langem auf dem Schöckl am Berg. Und das ist so meine Strategie die letzten Monate, Jahre, wo einfach viel los war, mit Disc Golf einfach Spaß zu haben, Leute zu sehen, die ich gern habe. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, der noch dabei ist.
Ja, ich glaube, da gibt's jetzt gar nicht mehr viel zuzufügen. Das ist das passendste Schlusswort, das man sich vorstellen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, Ben, ob ich dich nochmal fragen soll, was du zu Bahn 19 sagen möchtest, weil es ist eigentlich schon so ein tolles Schlusswort, aber trotzdem, Bene, gib gerne noch was preis, wie es bei dir ausschaut.
Ja, ich kann dem eigentlich hinzufügen. Bei mir wird nicht viel passieren. Ich bin noch ungefähr einen Monat runtergefahren und dann werde ich auch wieder anfangen. Und ich glaube, genau dafür ist auch das, was du gerade gesagt hast, nochmal so wichtig. Für alle die gerade aus so einem Leistungstief kommen oder aus einer Verletzung oder was auch immer, so ein bisschen die Appreciation für alles, was uns irgendwie dahin gebracht hat, so aufrechtzuerhalten und Spaß dran zu haben, wird das Wichtigste bleiben, weil am Ende ist es auch nur Disc Golf so, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, so, man kann sich das richtig geil machen und man kann sich das richtig schwer machen und lieber macht ihr es euch richtig geil und kommt so zurück, so wie ich es in einem Monat dann auch versuchen werde, wenn es klappt und ja, kann es da nur anhängen und ansonsten passiert bei mir nichts.
Sehr schön. Was bei mir ansteht, habe ich vorhin, glaube ich, schon mit eingebracht in die Folge. Ich fahre nach Belgien oder habe zumindest vor, nach Belgien zu fahren, da die European Pro Tour zu spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Es wird, glaube ich, ein hartes Turnier werden, da auch mental so ein bisschen damit klarzukommen, dass man einfach gar nicht das abrufen kann, was man abrufen möchte. Gleichzeitig einfach auch zu schauen, dass bei dem Körper jetzt nichts Schlechtes und Böses tut. Aber ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch ein Stück weit aufgeregt und schon sehr gespannt. Ich wurde nämlich für die Pressekonferenz tatsächlich auch eingeladen, sehr cool. Von der European Pro Tour. Das ist irgendwie auch eine ein First, um es mal so zu sagen. Da freue ich mich auch schon. Und ich freue mich dann schon, wenn die Frage gestellt wird, ja, was sind denn deine Erwartungen für dieses Turnier? Und da muss ich mir wahrscheinlich noch richtig, da muss ich mir noch irgendwas zurechtlegen. Aber ja, so viel von meiner Seite. Ich werde auf jeden Fall da in der nächsten Folge, Bene, berichten, wie es in Belgien war. Und bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Bene, für die Folge und natürlich bei dir, Alex, nochmals für diese super, super tolle Folge. Das war was, wo Bene und ich uns sehr darauf gefreut haben, uns mit dir zu unterhalten und da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen das auch sehr, sehr schätzen werden. Und ja, vielen, vielen Dank und ganz, ganz viel nach Graz. Grüß uns den Schöckel, den haben wir auch schon zusammengespielt, der Bene und ich. Haben sehr, sehr gute Erinnerungen und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald und am besten natürlich in Estland, in Tallinn.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.